The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast ein Mann Gottes, Dr. Robert Nandkishore. Ich begrüße Dr. Robert Nandkishore in meiner Sendung. Herzlich willkommen.
Guten Tag, lieber Herr Peckham. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, es ist mir eine große Ehre. Es war ja am Anfang, ich muss mich entschuldigen, es war ein holpriger Weg. Sie haben sich immer so fleißig bei mir gemeldet und war immer unterwegs und hab immer etwas gedauert. Aber Sie waren ganz tapfer und ich freue mich, also weil... Das war mir fast schon unangenehm, aber sozusagen mit dem Glauben Gottes haben Sie bestanden und haben fest im Glauben daran geglaubt, dass dieses Gespräch zustande kommt. Und jetzt sind wir hier. Jetzt will ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Pfarrer der Pfarrerei St. Peter und Paul im Rheingau, ist das?
Richtig, das stimmt, ja.
Sie sind mir aufgefallen, und das habe ich Ihnen ja auch schon am Telefon gesagt im Vorgespräch, ich habe Sie gesehen bei einem Post des Kloster Eberbachs, das ich sehr zu schätzen weiß. Ich war da schon öfters, ist ja nicht ganz so weit von mir entfernt. Ich bin hier in Darmstadt. Ich habe gelesen, Sie sind in Frankfurt geboren, das heißt, Sie kennen sich ein bisschen aus hier in der Gegend.
Ich kenne mich durchaus aus, und jetzt im Rheingau bin ich seit über 18 Jahren und bin da also als Frankfurter fast heimisch, ja.
Jetzt habe ich gesehen, Sie haben schon, also wenn man Sie mal etwas googelt, Sie haben schon so ein paar mediale Auftritte auch gehabt. Sie hatten auch etwas mit dem ZDF schon gemacht, gell?
Ein paar Mal, ZDF-Gottesdienste, ja.
ZDF-Gottesdienste, genau. Und da habe ich eben auch erfahren, dass Sie indische Wurzeln haben.
Ja, mein Papa war Inder, ja.
Deshalb auch der Name.
Deshalb auch der Name. Also Nandkishore, für viele anfangs nicht aussprechbar, aber es ist eigentlich gar nicht schwer. Es Nandikishore oder Nandikrishna, das ist, Nandi ist das Tragtier, ein Rind des Gottes Krishna. Also im Grunde genommen mit Religion hat das zu tun und hat brahmanische Wurzeln. Und naja, der konnte dann als Christ ja nur Priester werden, ne?
Ja, das finde ich super interessant. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, meiner Naivität, dass Sie italienische Wurzeln haben, und dachte, man spricht Ihren Namen Nandkishore aus. So hab
ich. Also ich, mit Italien habe ich tatsächlich etwas zu tun, in dem Sinne, da ich 9 Jahre dort gelebt und studiert habe, ja. Und sehr oft auch dort bin, aus verschiedenen Gründen. Und dort nennt man mich dann tatsächlich nicht Nandkishore oder Nandkishore, sondern Don Roberto.
Ah, okay. Interessant. Und Sie sind natürlich mal der erste Mann Gottes, der erste Priester in meiner Sendung. Das finde ich besonders spannend. Sie haben natürlich wahrscheinlich eine größere Erfahrung damit. Ist das so, wenn etwas von außen kommt, dann kommen nur Leute auf mich zu und fragen, wie steht die Kirche denn eigentlich heute da? Die ganzen, sagen wir mal, Missbrauchsvorwürfe, Skandale und so weiter und so fort. Also ist das nur etwas, was von außen auf Sie zukommt? Eher eine Art Kritik, und im inneren Kreis ist es eher ein etwas eher, ja, ausgewogenes Positives?
Eine interessante Frage. Ich versuche kurz zu antworten. Ja. Indem Sie das Kloster Eberbach genannt haben, zeigt das ja, also Kloster Eberbach ist ja ein ehemaliges Kloster, ist ein Museum.
Ja.
Und mit dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Herrn Wagner, verbindet mich eine herzliche Freundschaft. Und wir haben viele Themen, die nicht mit Kirche zu tun haben. So wie ich auch sonst als Städter, der ich bin, Frankfurt Heimat, Rom lange gelebt, eigentlich mich sehr vernetze und eben die Blase in dem Sinne vermeiden möchte. Natürlich habe ich innerhalb des Katholischen meine Verbindungen, fühle mich auch da zu Hause. Aber sowohl nach innen als nach außen bin ich jemand, der versucht, im Dialog zu stehen.
Weil ich habe mich das schon gefragt, jetzt auch im Vorfeld, oder habe erst so überlegt, ich bereite mich ja man könnte sagen, mental immer auf die Gespräche vor. Natürlich lese ich auch etwas Biografisches, aber ich schreibe mir jetzt keine Fragen heraus. Und ich habe natürlich, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht, naja, das ist ja eigentlich so mit meinem Hintergrund. Also ich muss dazu sagen, ich bin eben nicht in dem Sinne Kirchengänger. Ich bin Katholik getauft, bin aber schon vor vielen Jahren aus der Kirche auch ausgetreten, vor sehr, sehr vielen Jahren. Würde mich selber schon als gläubig bezeichnen, aber eben vielleicht nicht direkt im kirchlichen Sinne so. Und ich kenne sehr viele Menschen, die das genauso erklären würden. Und da fühlt man sich dann doch eben als wie eine Art Außenstehender doch getrennt davon, obwohl ich so groß geworden bin. Ich hatte einen Großvater, der war sehr, sehr gläubig und hat mir eigentlich auch die Kirche und den Glauben auf sehr positive Weise nahegebracht. Jetzt habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir in der westlichen Welt etwas die Kirche aus den Augen verlieren, auch ganz bewusst, manchmal sogar etwas feindlich gesinnt, dass wir sagen, das brauchen wir gar nicht mehr. Und da frage ich mich, wie kann man diese Brücke schaffen zu Menschen, die fast schon fremd geworden sind der Kirche und dann eben zum Beispiel nur das vergleichen mit dem, was ich eben so benannt habe. Also dass man das, was man in den Medien dann mitbekommt, dass das einem das Erste ist, was einem einfällt.
Mhm. Ja. Ein ganzer Pool jetzt von Themen, die wir da jetzt
nicht, ich will sie nicht überfordern.
Nein, keineswegs. Ich versuche nur, weil ich mein Beruf gehört ja auch, da gehört ja auch Zuhören dazu in der Begleitung von Menschen.
Ja.
Und da eben jetzt auseinander zu dividieren, welche Themenfelder Sie da so angesprochen haben. Also springen wir erstmal rein in das natürlich, was für jedermann offensichtlich ist. Also mangelnde Anerkennung, die Kirche oder die Wertschätzung, die Kirche momentan genießt. Also etwas spöttisch gesehen, wir werden ja gerade von der Deutschen Bahn überholt in den Werten der Beliebtheit oder der Unbeliebtheit. Ja, wir haben, denke ich, als Kirche gerade in Deutschland seit 2010, seitdem der Mitbauskandal offenbar wurde, unsere Hausaufgaben gemacht, von oben angefangen, der Bischöfe, bis hin zu uns als Verein. Und da kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir da sehr genaues Augenmerk auf Dinge legen, die eben vor 10 Jahren oder ich wurde 1991 zum Priester geweiht, die damals noch überhaupt nicht im Fokus waren, weder von der Kirche noch von der Gesellschaft. Und ich bin stolz darauf, dass gerade wenn ich meine Pfarrei anschaue und unser Konzept für Prävention, dass wir da gegenüber manchen anderen Vereinen und Institutionen Vorreiter sind, was Prävention angeht. Dass bei uns niemand mehr hauptamtlich in irgendeiner Weise sich betätigen kann, ohne vorher eine Schulung gemacht zu haben. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mögliche Missbrauchstäter in unseren Reihen haben. Natürlich bedeutet das nicht. Nur es wird ihnen schwerer gemacht oder wir lernen, genauer hinzuschauen. Wir lernen, Fragen zu stellen, was wir früher nicht gemacht haben. Sowohl nicht als Kirche als auch als Gesellschaft. Und da würde ich mir wünschen, dass die Gesellschaft in vielen Institutionen von Schule, Sport etc. Da auch gleichzieht. Denn ich meine das jetzt nicht als Entschuldigung, aber einfach um den Hype mal wieder in das Gesamtbild einzufügen. Missbrauch hat in der Kirche etwas über 1% der gesamtgesellschaftlichen Missbrauch stattgefunden. Das ist, jeder Missbrauch ist einer zu viel, ist überhaupt keine Frage. Aber das in diesem Kontext mal zu sehen, denke ich, ist auch nochmal lohnend, um zu schauen, wo sind denn eigentlich die vielen, die unter Missbrauch leiden. Ich war gestern mit einer Gruppe, da können wir gerne später nochmal drauf kommen, in einer Schule und zu wissen, dass statistisch in jeder Schulklasse 2 Kinder sitzen, die von Missbrauch betroffen sind. Und darüber wird zu wenig gesprochen. Hin und wieder kommen Fragen, dass Pornografie, Internet entsprechend das mal wieder in die Medien kommt. Aber das Problem ist ja tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Der Umgang mit Sexualität, die Rücksichtnahme auf die Schwachen, unsere sexualisierte Sprache. Und da kann ich jetzt nicht mit woken Maßnahmen dagegen anrennen. Das ist tief verwurzelt in unserem Denken. Und da nochmal zu hinterfragen, was tun wir da? Das ist lohnend und da ist die Kirche dabei. Beziehungsweise da waren wir sicherlich mit die Ersten, die auf dieses Boot draufgesprungen sind. Das zu dem Thema. Dass man natürlich noch viel noch vertiefen kann, das ist keine Frage. Aber die Kirche ist das Werkzeug Christi, so sehe ich das, um die Evangelisierung in der Welt voranzubringen. Und wir sind Menschen. Und im Positiven und im Negativen. Und bei uns menschelt es gewaltig, so wie in vielen anderen auch. Nur, ich möchte mal sagen, wir lernen auch mit unseren Grenzen so umzugehen, dass wir sie benennen dürfen. Ich merke es, wie schwierig es ist für Menschen in der Pfarrei, zur eigenen Schuld zu stehen, also im Kleinen und im Großen. Wie schwierig es ist, im gesellschaftlichen Kontext zu sagen, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Hurra, ich habe gelernt. Wir lernen doch, sobald jemand einen Fehler macht, ist er weg vom Posten. Ich kann mich doch nur über jeden Politiker und Minister freuen, der sagt, diese Entscheidung war falsch. Wunderbar, das nächste Mal macht das nicht falsch. Nein, er muss gehen, er muss den Hut nehmen. Der Verantwortliche in seinem Aufgabengebiet dann auch. Das ist doch völlig falsch. Wie gehen wir denn damit um, dass wir fehlerhaft sind? Wir dürfen keine Fehler machen. Und das ist einfach eine Lüge, das stimmt nicht. Wir machen sie ständig.
Ja, also das ist ein sehr interessantes Thema, was Sie angesprochen haben oder beziehungsweise wie Sie es erklärt haben und für sich empfinden, weil ich natürlich denke, ich könnte das, also wenn es jetzt sagen wir mal um Fehler geht, aber wenn es auch, was Sie vorher gesagt haben, um Missbrauch geht, das was uns zu Menschen macht, sage ich mal, dass man sagt, okay, wir leben auf einem Planeten, in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo diese Dinge stattfinden. Und sie finden im Grunde überall statt. Aber möglicherweise, und das ist vielleicht dieser Gedanke dahinter, ist natürlich die, ich sag mal, wenn die Kirche als eine Art Unschuldsort, Zufluchtsort, wo man vielleicht eben auch Menschen aus, auch traditionell, vielleicht auch höher gestellt hat sozusagen, also die Diener Gottes, ja, so, und dann natürlich diese ganz, ja, sag ich mal, eben leider menschlichen Strukturen, dass eben Dinge auch ausgenutzt werden, dann diesen Personen nicht zurechnen wollte. Und dann, als es passiert ist, war man umso mehr geschockt, als wenn es jetzt, sagen wir mal, irgendwo irgendeinem Vorstand beim wirtschaftlichen Unternehmen passiert. So könnte ich das vielleicht, könnte ich den Rückschluss führen, ja.
Es ist natürlich richtig, dass an die Kirche andere Maßstäbe angelegt werden als an andere Organisationen. Das ist auch, finde ich, sehr gut. Zumal wir, was Fragen der Moral, der Lebensführung angeht, natürlich auch einen hohen Maßstab haben, einfach in der Botschaft Jesu ausgerichtet. Und wenn dann diejenigen, die hin und wieder auch den Zeigefinger heben, Leute, was macht ihr da, selber offenbaren, dass sie nebenbei und im Verborgenen Dinge taten, die nun völlig ihren Überzeugungen widersprachen, dann ist das natürlich, also ja, dann ist das verlogen, selbstverständlich. Dann möchte ich aber auch nochmal den Blick darauf richten, in diesen Tagen war ja dieser Sexualpädagoge von Hentig, wurde 100 Jahre alt, ein kurzer Artikel in der FAZ über ihn, eine wirkliche Entschuldigung, ein wirkliches Eingeständnis dessen, was er da verbrochen hat mit seiner angeblichen Reform Sexualpädagogik, was in der Odenwaldschule passiert ist. Mhm. Das hat die Gesellschaft zur Kenntnis genommen, da war kurz ein Aufschrei und überhaupt. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich war 1991, wurde zum Priester geweiht. Ich habe angefangen 1984 zu studieren. Ich hatte natürlich als Frankfurter unterschiedlichste Freundschaften, habe sie immer noch in verschiedenen Milieus. In diesen Milieus war es gerade üblich, völlig frei über Sexualität zu sprechen, Sexualität mit Kindern. Die Grünen haben sich ja nie so richtig dafür entschuldigt, dass sie das propagiert hatten. Ich als junger Student und als junger Priester wurde mit Gleichaltrigen konfrontiert, die sagen, hey Robert, bist zwar Kirche, aber sag doch mal ein bisschen locker und Sex mit Kindern ist doch völlig in Ordnung. Jetzt stellen Sie sich nur mal vor, wenn ich sage, okay, ich möchte ja modern sein, die haben ja recht, da ist Kirche ja vielleicht auch ein bisschen altmodisch und finde ich auch toll eigentlich, und im Zölibat habe ich ja eh Schwierigkeiten, habe ich übrigens nicht, dann Ja, dann wäre ich modern gewesen zu der damaligen Zeit, also supermodern. Van Hentig hätte sich wahnsinnig gefreut. Mensch, gucke mal, da ist auch ein Christ, der endlich sieht, was befreite Sexualität angeht. Heute, 30 Jahre später, wissen wir, das ist tiefe Sünde, das ist Schuld, das ist ein Verbrechen. Aber es war ein gesellschaftliches Klima in einem bestimmten akademischen Kreis und die wollen sich jetzt auf Kosten der Kirche exkulpieren. Da muss ich sagen, so aber bitte nicht. Also das ist ja nicht in der Blase der Kirche entstanden, sondern war ein gesamtgesellschaftlicher Kontext. Es war schick, es war modern. Und schulden sich denn diejenigen, die damals in der Kommune 2 diese Bilder von nackten Leuten mit Kindern, die von hinten fotografiert wurden, an der Wand da standen, wo kam da irgendwo nochmal ein Aufschrei, hey, was haben wir da mit Kindern gemacht, die da selbstverständlich zwischen nackten Erwachsenen rumstanden und posierten. Nie in irgendeiner Weise diese Haltung einmal problematisiert. Das sind jetzt diejenigen, die sich akademisch geben oder intellektuell, die mit 60er, Anfang 70 sind und von denen ich immer noch erwarte, wir haben einen Fehler gemacht damals. Also um einfach das in einen bestimmten Kontext mal zu stellen.
Ist das vielleicht, also könnte man das jetzt zum Beispiel, also ist vielleicht ein, klingt vielleicht erstmal merkwürdig der Vergleich, aber wenn man sagt, wir haben in Deutschland, gab es den Nationalsozialismus, wo viele Dinge falsch gelaufen sind, dass Menschen etwas Menschen antun, ist in der Geschichte der Menschheit immer wieder passiert. Es hatte nur nicht dieses Ausmaß und dieses Systematische, wie eben in der NS-Zeit. Heute sind wir haben daraus gelernt, gerade wir Deutschen sind ja sehr, schauen direkt hin. Wir haben unsere Mahnmäler, wir weigern uns auch stolz zu sein auf unser Land und kritisieren eher rechte Orientierung, also sind nicht immer rechte Orientierung, aber sagen wir mal auch konservative Orientierung, die vielleicht eher darauf pochen. Also wir haben daraus gelernt, so sind wir jetzt heute und wir achten darauf sehr stark. Das nehmen wir jetzt, würde ich jetzt, also meine ich als etwas eher dann Positives, dass wir das tun. Und so eben dann in einem erweiterten Kontext die Kirche, die mit den Missbrauchsskandalen sehr viel zu tun hatte, die aber sagt, gerade weil wir vielleicht damit zu tun hatten, weil es so medial aber auch durch die Medien gegeistert ist, müssen wir explizit darauf achten, in Zukunft und so eine Art Vorreiter sein, dass dieser Missbrauch nicht wieder stattfindet. Er findet sozusagen überall in Teilen der Gesellschaft statt, aber wir sind diejenigen, die vielleicht eben extremst im Fokus standen, deswegen müssen wir extrem darauf achten.
Und das haben wir getan und das tun wir weiterhin. Und ich kann nicht ausschließen, dass auch in dem Bereich, den ich zu verantworten habe, so etwas stattfindet, durch Menschen, die hier arbeiten oder als Ehrenamtliche tätig sind. Aber wir schauen im Vorfeld hin und sobald ein Verdacht aufkommt, gehen wir dem nach und handeln nach den Leitlinien, die die Deutsche Bischofskonferenz und unser Bistum uns da auch vorgelegt haben. Da gibt es kein Pardon in dem Sinne. Ja? Also in dem Sinne, Safe Space, ja, was nicht heißt, es kann nicht passieren, aber wir werden, sobald es Verdachtsmomente gibt, handeln. Und das war ja das, was man letztlich dann auch kritisierte, dass es einerseits sind Priester oder Ordensleute, Menschen, die in der Kirche tätig waren, übergriffig geworden, aber sie wurden eben von Verantwortlichen gedeckt oder eben entsprechend nicht. Das war ja im Grunde genommen das Skandal. Und das können wir relativ, also ich würde mal sagen, zukünftig ausschließen nach Menschenmöglichkeit, dass wir da anders handeln. Und das ist erstmal gut.
Ja, und letzten Endes denke ich auch, um ein bisschen auch von dem Thema mal wegzukommen, das überschattet natürlich vielleicht auch die, ich sage mal, positiven Seiten des Christentums oder des Glaubens und auch vielleicht die Wurzel oder die Struktur, in der wir leben, weil das, und ich habe mich ja eben schon auch am Anfang gerade geoutet, dass ich jetzt kein so überzeugter Christ bin, dass ich jetzt das Wort Gottes verkünden muss. Trotz alledem hat es mich ja geprägt. Also ich denke, das hat es ja in gewisser Weise uns alle, die wir hier geboren sind oder aufgewachsen sind, dass wir möglicherweise die Werte, die das Christentum eben auch vertritt, wesentlich mehr in uns tragen, als wir glauben. Würden Sie mir da zustimmen?
Wir sind davon imprägniert, mit all dem unsere Denkweisen, unser Gerechtigkeitsempfinden, wie wir Freiheitsrechte definieren, Religionsfreiheit definieren, wie wir Gewissen definieren, das ist vom Christentum so durchdrängt. Wir können uns gar nicht außerhalb dessen stellen. Wir merken es dann in der Konfrontation mit anderen Kulturen, zum Beispiel des Islam, die eben völlig anders geprägt sind. Und da würde ich eben auch sagen, mit manchem, was unser westliches oder christlich-abendländisches Verständnis von Menschen ist, nicht kompatibel ist, weil sie eben anders geprägt und imprägniert sind, als wir das sind. Wir müssen ja immer wieder darum kämpfen, um diese Freiheitsrechte, um Meinungsfreiheit, um die Würde eines jeden Menschen, ob nun arm oder reich, ob behindert oder nicht, ob vorgeburtlich oder am Sterbebett. Da gibt es für uns kein Pardon, was die Menschenwürde angeht. Und das unterscheidet uns, wir kamen vorhin auf meine Biografie, auch vom Hinduismus.
Das ist ein interessantes Stichwort. Wie sind Sie denn groß geworden, glaubenstechnisch?
Katholisch.
Als katholisch auch.
Als Frankfurter Bub einer katholischen Frankfurter Mama im katholischen Umfeld Frankfurts, ja.
Mhm. Das heißt, Ihr Vater hatte keinen Einfluss?
Jein. Also, was halt bedeutet Einfluss? Nein, religiös in dem Sinne war er nicht praktizierend oder keinen Einfluss. Aber als ich das erste Mal, wir haben keine Verwandten in Indien, aber als ich kirchlicherseits das erste Mal in Indien war, 1994, hatte ich vieles befürchtet, was mir da in Indien, ich meine, das ist 30 Jahre her, das war ein ganz anderes Land als heute, was mir da in Indien begegnet an Kulturschock und an hygienischen Situationen etc., worauf ich nicht gefasst war, als ich in Bombay aus dem Flugzeug stieg, dieses tiefe Empfinden, das wirklich wie ein Schock, sprang mich das an, ich komme nach Hause.
Ach echt?
Ja. Und das hat mich, ich habe Verbindungen nach Indien vielfältigerweise und bin auch immer wieder da, dass ich entdeckt habe, dadurch, natürlich hat mein Vater mich geprägt, dadurch, durch sein Dasein, durch seine Denkweise, durch die leckeren indischen Curries, durch wie man Gäste empfängt, wie man über andere Menschen spricht. All das hat mich nonverbal natürlich geprägt. Und wir wissen ja, die Kommunikation ist ja weit über 80% nonverbal. Und da ist viel übermittelt worden, was ich dann bei meinen ersten Besuchen in Indien und seitdem in vielfältiger Weise, auch in Vorlesungstätigkeiten, die ich dort ausübte, die immer wieder neu entdeckte. Ich bin eben ein Brückenkind. Ich bin Halbinder oder Mischling. Für mich ist das kein Schimpfwort. Ich bin ein Brückenkind. Ich bin weder Inder noch Deutscher. Ich bin beides und ja, versuche zu verbinden, ja.
Das finde ich sehr interessant und ich finde es vor allem interessant, weil ich das gar nicht, als ich Sie angefragt habe, wusste ich das gar nicht. Ich habe das jetzt herausgefunden. Das finde ich umso interessanter, dass es so ist. Ein bisschen haben Sie auch was von Ben Kingsley, finde ich. Tatsächlich.
Ja.
Haben Sie das schon mal gehört?
Ja, oder wenn ich in Indien bin, habe ich natürlich auch indische Kleider an, also für diese Hemden und diese. Und wenn ich dann entsprechend durch die Gegend gehe mit dem Wickelschal, dann grinsen mich die Menschen schon an, oh, Gandhi kommt, ja.
Okay, ja. So wollte ich es gar nicht auf den Punkt bringen, aber trotz alledem. Nee, also Ben Kingsley ist ja auch, glaube ich, hat ja auch indische Wurzeln.
Genau, deswegen, er ist genauso halb Inder wie ich, genau.
Genau. Jetzt, was Sie sagten, so auch ein bisschen mit dem Islam oder wie sich so Gesellschaft ja auch verändert. Ich hab ja eine Tochter, die ist 17, die hat mir gerade letztens gesagt, dass sie auch viele Jungs kennt gerade, die sich sehr zum Christentum mittlerweile hingezogen fühlen. Und da habe ich diese Diskussion mit ihr geführt, dass ich gesagt habe, ist das möglicherweise auch der Einfluss oder die Prägung muslimischer Freunde sozusagen, die dann diese Herrschaften eben haben, weil in der muslimischen Welt oder in auch bei jungen Leuten der Glaube noch näher ist als jetzt, sagen wir mal, klassisch bei westlich geprägten Jugendlichen, dachte ich. Also so war es jedenfalls bei uns früher. Mit den vielen Migrationsströmen kommt natürlich auch eben eine Art anderer Glaube in unser Land oder ein anderes Leben von Glauben, also dass man das anders lebt. Und dann habe ich gedacht, dient das möglicherweise als Vorbild, dass dadurch auf positive Weise auch die Kirche wieder einen Zulauf erfährt, weil junge Leute sagen, das mache ich jetzt auch, ich erfahre das für mich als Identität und ich nehme aber eben nicht den Islam, sondern ich nehme das Christentum.
Ich nehme an, dass Soziologen später einmal herausfinden werden, in welcher, wie ich meine, spannenden Zeit wir gerade leben. Mhm. Es ist sicherlich auch ein Einfluss muslimischer junger Menschen. Das war in Frankreich wohl jetzt in den letzten Jahren sehr zu spüren. Da ist hier, vielleicht haben Sie das gehört, in den letzten Jahren ein sprunghafter Anstieg von Erwachsenentaufen und Taufen von Jugendlichen. Am letzten Osterfest haben sich 10.000 Erwachsene und rund 8.000 Jugendliche taufen lassen. Mhm. Priester in Frankreich berichteten, dass sie am Aschermittwoch plötzlich eine Fülle von Jugendlichen in der Kirche hatten zu Beginn der Fastenzeit und sie völlig überrascht waren, was passiert da eigentlich? Letztlich so mal nachfragen, was ist das eigentlich? Ja, wir haben ja auch den Ramadan. Ja, wir haben ja auch eine Fastenzeit. Mhm. Ich möchte das nicht despektierlich verstanden wissen, nicht mit einem Leistungsdenken, ich esse den ganzen Tag nichts und abends geht es dann weiter, nein, sondern über 7 Wochen lang tatsächlich eine Einkehr, ein sich loslösen von vielen, vielen Dingen, die uns da im Alltag doch belasten, das war zu spüren. Ich merke in meiner Pfarrei, dass es junge Menschen gibt, die, nicht viele, aber zumindest mehr als vor einigen Jahren, viele junge Menschen gibt, die tatsächlich sich mehr für Liturgie interessieren. Ich habe auf meinem Pfarrgebiet eine Kirche, Kietrich, wo an vielen Sonntagen im Jahr ein lateinisches Hochamt in lateinischer Sprache gefeiert wird. Das war vor vielen Jahren noch abschreckend. Wer geht da hin? Mhm. Und ich merke, dort kommen mehr junge Menschen. Und den einen oder die anderen darf ich dann auch mal in Gesprächen begleiten. Die suchen tatsächlich. Die suchen nach Beständigkeit, die suchen nach einem Halt, nach einer Orientierung. Und zwar nicht nach einem modischen Schnickschnack, sondern nach etwas, was irgendwo auch mit Tradition behaftet ist, was schon lange Bestand hat, was irgendwo Orientierung geben kann. Auch wenn das im Gewand einer altmodischen Sprache oder alter Musik daherkommt. Sie spüren, da ist etwas. Wie ich seit ja nun fast 35 Jahren im Dienst es sehe, weil Sie das vorhin angesprochen haben, den Zweiten Weltkrieg und die Nazis. Ich habe als junger Diakon und dann später als junger Priester die Erfahrung gemacht, dass ich zu dieser Zeit noch viele Menschen beerdigte, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, und zwar aktiv. Mhm. Sei es als Trümmerfrauen, sei es als Soldaten. Und ich habe dort mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen immer dasselbe gehört. Es wurde nicht gesprochen. Es wurde nicht gesprochen über das Schicksal von Kriegsgefangenschaft. Nicht das Schicksal von Vergewaltigung. Das Schicksal von, ich bin selber auch im Krieg Täter gewesen. Ich denke an einen Mann, der schon lange verstorben ist, der erst auf dem Sterbebett bekennen konnte, dass er im Krieg heute würde man sagen, wahrscheinlich ein Kriegsverbrechen begangen hat, indem er willkürlich einen Kriegsgefangenen erschossen hatte. Der aber tief mit der Kirche bis zu seinem letzten Atemzug verbunden war und mit dem sonntäglichen Gottesdienst, der ein Vorbild war für viele in der Gemeinde und für seine Familie, der es aber nicht fertiggebracht hat, und das hat mich mit tiefen Erschrecken erfüllt, nicht fertiggebracht hat, damals, als er aus dem Krieg kam, als junger, blutjunger Mann, zur Sprache zu bringen, ich habe Schuld auf mich geladen. In einem Kontext des Krieges. Und so ging es, glaube ich, sehr, sehr vielen. Und wenn ich meiner Kirche den Vorwurf mache, den ich übrigens bei Corona wiederhole, warum hat man dort nicht, als alles das Schrecken vorbei war, darüber gesprochen, welche Schuld wir alle auf uns geladen haben? Innerhalb der Gemeinde wurden Juden marginalisiert. Innerhalb der Gemeinde wurden diejenigen, die sich gegen die Nazis ausgesprochen haben, angeklagt. Innerhalb der Gemeinde ist Schuld passiert. Das wurde niemals thematisiert. Die Soldaten kamen zurück. Ja, das waren doch keine Spartensoldaten. Die haben doch auch geschossen. Die haben doch auch Furchtbares auf sich geladen. Darüber wurde nie gesprochen. Es wurde nie in einem persönlichen Gespräch aufgearbeitet, zumindest so, wie es mir erzählt wurde. Man musste funktionieren. So, und jetzt stelle ich mir vor, mit 18 habe ich Gruseliges, Grausames erlebt und getan. Ich komme zurück und das Einzige, was man von mir verlangt, ist, sei normal und tu deinen Dienst hier in der Gesellschaft. Ich sage etwas überspitzt, heute wird ein 3-Jähriger in Therapie geschickt, dessen Teddybär in die Pfütze gefallen ist. Dort kamen Menschen zurück, sie waren seelisch vom Gewissen her verwüstet. Es wurde nie richtig aufgearbeitet, die mussten funktionieren. Und wenn mir dann die Kriegskinder, die damals Kinder waren, erzählen, dass ihre Eltern kalt waren, vor allem der Vater, dass über Gefühle nicht gesprochen wurde, dass nicht wirklich umarmt wurde. Man ging in die Kirche als Muss, aber nicht als Leidenschaft, dass dann diese Generation, die dann in den 60er und 70er Jahren ihre Befreiung erlebt hat, dass die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Völlig verständlich. Das war eine Befreiung. Eine Befreiung von einem falsch verstandenen Glauben, der nicht mein Glaube ist. Das war aber der gesellschaftliche Trend damals. Man ging eben, das gehörte dazu. Aber dass der persönliche Glaube auch dazu gehört, dass die persönliche Seelenhygiene dazu gehört, dass ein Schuldbewusstsein dazu gehört, die Vergebung dazu gehört, das war niemals Thema.
Das ist eine ganz interessante Sichtweise, die Sie sagen. Das ist ja im letzten Endes eine Traumatisierung einer ganzen Generation, die eigentlich stattfindet.
Ja, eine WDR-Reporterin, die Sabine Bode, hatte vor vielen Jahren schon jetzt mehrere Bücher über dieses Thema geschrieben, die Kinder der Kriegskinder und Kinder im Krieg etc., die genau das auch immer wieder betont hat, was das kollektiv bei uns für Folgen hatte. Wir kennen Filme wie den Schuhen von Fuchsberger und so, wo ja genau dieses, es gab ein kollektives Denken, Fühlen und vor allem Schweigen. Und die Kirche hat mitgemacht, weil wir ja Teil des Ganzen sind. Wir sind ja keine Aliens, die von außen kommen. Wir sind ja Teil der Gesellschaft, der Mentalität. Dasselbe in der Corona-Zeit. Ich habe mich bei einigen unbeliebt gemacht, weil ich damals eben mich gegen einige Verbote hinweggesetzt habe, sichtbar oder unsichtbar, weil ich beim Menschen sein wollte. Wenn ich mir vorstelle, dass Mitbrüder in früheren Generationen die Ersten waren, die bei der Pest ihr Leben riskiert haben. Und was haben wir gemacht? Sobald die erste Nachricht kam, haben wir alles dicht gemacht. Wir haben Leute verrecken lassen in ihren Wohnungen und Altenheimen und waren nur noch darauf, also ich rede zu mir als Priester, nur noch darauf erpicht, ja, alle Vorschriften einzuhalten, von Abstandsregeln. Das jetzt mal aufzuarbeiten, sowohl die Gesellschaft als auch die Kirche weigern sich oder haben es nicht auf dem Schirm, mache ich ja zum Vorwurf. Was könnten wir davon lernen? Und vor allem unsere Botschaft ist, das Beste kommt noch. Dieses Leben ist verbunden mit dem Leben, das noch kommt. Davon gehe ich als Christ aus. Ich lebe mein Leben bis zu dem Tag, an dem ich nach Hause berufen werde. Und das ist mein Lebensziel. Mein Lebensziel ist nicht die Rente und irgendwo wunderbar altersgemäß zu wohnen, mit Rollator und gutem Essen. Mein Lebensziel ist anzukommen.
Ja, also das, was Sie ansprechen mit Corona oder beziehungsweise mit der Aufarbeitung von Corona, das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Ich habe auch ab und zu, ganz selten, aber schon auch in meiner Sendung hier gerade diese Aufarbeitung mal angesprochen, weil ich das auch als wichtig empfinde. Auf der anderen Seite habe ich das dann manchmal am Anfang auch das Gefühl gehabt, also sagen wir mal noch vor 2 Jahren, dass das den Leuten noch zu nah war. Also so wie nach dem Krieg hat man nur Heimatfilme geschaut und keine Kriegsfilme, weil man wollte eine schöne Welt. Und so hatte ich das nach Corona auch erst. Also die Leute haben ja so ein bisschen ausgeatmet, wollten eigentlich damit erstmal nichts mehr zu tun haben und deswegen auch nicht aufarbeiten, ja, dachte
ja.
ich.
Ja.
Und jetzt aber auch von dem, was Sie gesagt haben, mit wie man, also traumatisierte Gesellschaft, wie man dann möglicherweise Kirche dann oder die nächste Generation auch Kirche verstanden hat, also auch eben vielleicht als ein Muss. Also ich kenne das ja auch von meinen Eltern oder von meiner Mutter, auch dieses, wir mussten in die Kirche, egal wie das Wetter war, egal wie kalt es war, und in der Kirche war es auch kalt und dann haben wir da gehockt und so, und es war immer, ja, wir mussten dahin. Und wenn ich heute, es gibt heute so viele Dinge, über die wir auch öffentlich sprechen. Als Beispiel kann ich gerne nennen, dass zum Beispiel das Thema Narzissmus oder Narzissmus der Eltern ein großes Thema ist bei sehr vielen Menschen, so in meinem Alter, so Mitte, Ende 40, die dann, und ich habe so ein paar Leute, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, auch mit Podcasts oder mit YouTube-Shows, und die wirklich die persönliche Geschichte ihrer Eltern aufarbeiten. Also der Schäfer-Talk das ist der Schauspieler Herbert Schäfer, der macht das mit seiner Schwester zusammen, kann ich hier empfehlen. Und da habe ich, die hatte ich auch schon in meiner Sendung, da haben wir ganz, ganz spannend, finde ich, darüber gesprochen, wie heutige Generation, also für meine Eltern und auch für meine Großeltern sowieso, wäre es ein Unding gewesen, öffentlich über solche Strukturen innerhalb der Familie zu sprechen. Wir haben, und ich habe das auch noch so gelernt, das, was in der Familie passiert, das bleibt in der Familie, das wird nicht nach außen getragen. Ich denke aber, es ist ein sehr, auch, ich meine, wie groß man das dann aufzieht als Show, das will ich mal in Frage stellen, aber das ist eigentlich ein gesunder Schritt, dass man reflektiert und sagt, zum Beispiel, meine Mutter war so und so, weil das sind ja, das ist ja ein persönlicher Weg, eine Aufarbeitung, die man früher ja niemals gegangen wäre.
Ja und nein.
Oder gehört das da nicht hin? Weil ich spreche auch ein bisschen da die Brücke an, weil Sie auch das Thema Beichte gerne eingebracht haben in Gesprächen, die ich schon gehört habe von Ihnen.
Das ist das gute Stichwort. Also es gehört, also jetzt aus meiner Familie oder aus dem Freundeskreis, aus einer Peer Group, Dinge an die Öffentlichkeit zu zerren, weiß ich nicht. Mhm. Was ich für mich als Vertreter der Kirche sagen kann, es gibt bei uns die uralte Einrichtung der Beichte. Mhm. Und das bedeutet ja letztlich, und ich gehe jetzt von einem guten Beichtvater aus, also einen solchen, den ich auch selber aufsuche, das tue ich ja selber auch, mit dem ich über mein Leben reflektiere, sei es in den kurzen Abschnitten der letzten Wochen, sei es in längeren Abschnitten von einem, ja, ich bin jetzt 60 geworden, auch von Lebensabschnitten, wo Höhen und Tiefen besprochen werden, wo ja Sünde kommt ja von Absonderung, dem mitteldeutschen Wort, warum sondere ich mich immer wieder von Gott ab, warum versage ich ihm mein Lob, das ist ja die Sünde. Wo suche ich mir selber das, was ich mir angeblich doch holen darf? Das ist ja die Sünde und das führt ja zu den verschiedensten Verwicklungen. Und das zur Sprache zu bringen, und da ist dann auch zur Sprache, was hat mein Vater mir angetan, meine Mutter, meine Geschwister, wie auch immer. Da kann dann wirklich ohne Scheu darüber gesprochen werden. Und ich weiß, du sollst Vater und Mutter ehren, aber, so sage ich meinen Leuten dann auch, sie dürfen ruhig sagen, dass ihr verstorbener Vater ein Arschloch war. Da merke ich dann, oh, das ist ja so erleichternd. Meine ich, ja, selbstverständlich. Ja? Oder wenn es zu Beerdigungen geht. Wir machen hier keine Heiligsprechung. Ich werde natürlich nicht in der Predigt öffentlich erzählen, was da und da geschehen ist. Aber Sie dürfen sicher sein, dass, wenn ich es weiß, dass Sie zwischen den Zeilen die Botschaft verstehen, die ich Ihnen dann noch bei einer öffentlichen Traueransprache dann versuche zu vermitteln. dass da ein Leiden war, dass da eine Entfremdung war, dass da ein, ja, ich hätte mir einen anderen Vater, eine andere Mutter gewünscht, ich habe mir den Tod gewünscht. Das darf alles zur Sprache kommen. Und gerade auch vor Gott, der mich ja sowieso kennt, wie ich bin, und die Menschen dazu zu ermutigen, jetzt versucht doch da nicht jemandem, der euch besser kennt als ihr selber, da irgendwas vorzulügen, sondern habt doch Mut zur Wahrheit und das macht euch frei. Das ist die große Freiheit dieses Instituts der Beichte, wo ich sagen muss, ja, die Psychologen, die mir hin und wieder mal sagen, ja Robert, die Leute kommen zwar mit allen möglichen zu uns, aber was du machst, das können wir natürlich nicht. Wir können eben nicht sagen, und jetzt ist dir vergeben. Das ist ja eine unglaubliche Zusage. Das ist dir vergeben. Gott fängt ganz neu mit dir an, weil er dich liebt, so wie du bist. So wie du bist. Das ist etwas vielleicht abstrakt. Vielleicht darf ich Ihnen noch etwas erzählen von einem meiner Lieblingsprojekte, kann ich nicht sagen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, einer geistlichen Gemeinschaft, die nennt sich Cenacolo, italienisch, heißt Abendmahlsaal. Das ist eine Gemeinschaft, die vor 42 Jahren gegründet wurde von einer vor 2 Jahren verstorbenen Ordensschwester, die in Turin und Umgebung, in Norditalien, viele junge Männer gesehen hat, vor allem Männer, die in der Welt der Drogen verloren waren, und die einfach gesagt hat, ich möchte diesen Jungen, die verloren sind, eine Zukunft schenken. Es ist eine Ordensfrau, die auch Köchin war in ihrem Kloster, nicht unbedingt dafür prädestiniert, in dieser Art und Weise zielgerichtete Jugendarbeit zu tun. Sie kam aber dann dazu, und die ganze Sache abzukürzen. Sie hat ein Haus eröffnet mit schwierigen Anfängen, wo dann tatsächlich junge Männer kamen, die aus der Welt der Droge stammten und sagen, ist hier das Haus für die Drogenabhängigen? Ist hier das Haus für uns, die wir verloren sind? Ja, kommt. Und sie hat dann in einer wunderbaren Weise mit diesen Menschen Gemeinschaft gelebt, indem sie dann von dem ersten Denken her, ja, die Jungs sind krank, und sie sagte, die sind nicht krank, die haben nur eine Sehnsucht, die fehlgeleitet ist. Die sind tief traurig, die nehmen die Drogen, weil sie letztlich etwas in ihrem Leben vermissen. Diese Bewegung ist mittlerweile auch weltweit geworden, leider außerhalb, nur nicht in Deutschland. Wir haben ein deutsch sprechendes Haus in Österreich, bei Wien. Wir versuchen seit Jahren, der Eltern- und Freundeskreis der Gemeinschaft hier etwas in Deutschland zu installieren, ist mit deutschen Bischöfen, außerdem Passauer Stefan Oster, sehr schwierig momentan, oder nicht momentan, sondern länger. Letztlich geht es darum, nicht nur Drogenabhängigen oder Süchtigen die Botschaft Jesu zu vermitteln, sondern darüber hinaus so vielen jungen Menschen, die wir begegnen, die zu Hause sitzen, vor ihren Computern, nur noch am Smartphone hängen, die gar keine Lebensfreude mehr kennen, die in die Traurigkeit gefallen sind, aus welchen Gründen noch immer. Sie sprachen von narzisstischen Eltern. Möglicherweise, ja, vieles ist wichtig. Karriere und gutes Auskommen, 3-mal im Jahr Urlaub machen. Das hat seinen Preis. Und wo kommen die Kinder, die Jugendlichen noch vor? Und da haben wir eben in dieser Gemeinschaft die Erfahrung gemacht, und ich meine, über 40 Jahre ist ja nun meine Erfahrung. Das eine ist miteinander leben, miteinander arbeiten, Freundschaft, aber vor allem, und jetzt kommt das eben mit dem Christentum. Christentum ist keine Dogmatik, keine Summe von Lehren, sondern eine Lebenshaltung, eine Lebensweise. Eine Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, nämlich im tiefen Vertrauen gegenüber einem Gott, der mich geschaffen hat, der mich kennt, so wie ich bin, der mich liebt, so wie ich bin, und der mir helfen will, immer besser zu werden, mein Potenzial zu verwirklichen. Und zu erleben, wie junge Menschen, die ganz unten angekommen waren, eben bis zur Obdachlosigkeit und kurz vorm goldenen Schuss, tatsächlich durch Vermittlung in diese Gemeinschaft nicht nur neuen Lebensmut fanden, sondern zu einem völlig neuen Leben, das auch zur Heilung in der gesamten Familie beigetragen hat. Das ist für mich Christentum, von dem ich spreche. Das Christentum, das viele kennen, ist das Organisierte in Gruppen, Kreisen, Pfarreien, ist Vereinschristentum. Ich möchte das nicht schlecht reden. Das sind viele, viele Menschen, die sich wirklich sehr, sehr engagieren. Aber das Christentum, von dem ich spreche, von dem ich entzündet bin, das mich hat zum Priester werden lassen, ist ein Christentum, das einen Unterschied macht. Und zwar einen Unterschied, wie ich dem Leben begegne, wie ich mein Leben führe, wie ich mich getragen weiß, gerade auch in den Krisen meines Lebens, dass ich, und da bin ich sicherlich mittendrin, auch als einer der Ersten, der sündigt, und dazu stehe, aber weiß, ich darf auch wieder aufstehen und mir wird geholfen. Und ich darf immer mehr der werden, der ich bin. Und das ist für mich die großartige Botschaft.
Sind das im Grunde die Ursprünge des Christentums, dann, von dem Sie eigentlich sprechen? Also die, sagen wir mal, wirklich diese auch das Christentum als Bewegung, Jesus Christus als, ja, als nicht als, also ich will das gar nicht so als Symbolfigur sagen, aber als, ich sag mal, als Anführer einer Bewegung damals vor 2000 Jahren, also so der, so wo man sagt, da sind die Werte das erste Mal so in diese Welt gekommen, da hat sich das, da fing das an und da gab es ja noch nicht in dem Sinne einen Papst und dieses ganze Unternehmen auch sozusagen ist ja damals noch gar nicht so geführt worden, sondern das war ja noch mehr, war ja eine Art Rebellion im Grunde, oder?
Es war das, was vom Alten Bund, vom Alten Testament immer angekündigt wurde. Es kommt einer, der das Herz der Gläubigen, erstmal der Israeliten, wieder dem Herrn zuführt. Und wenn Sie im ersten Evangelium, also Matthäus-Evangelium, da die Kapitel 6 bis 8 lesen, die Bergpredigt, das trifft einen unmittelbar, wenn man es mal wirklich mal wieder frisch liest oder hört. Es gibt ja momentan die sehr beeindruckende Fernsehserie The Chosen. Wenn man da, das ist ja auch, da merkt man eine Entwicklung von der Staffel 1 bis jetzt zur Staffel 5, eine Entwicklung von, auch von der, vom Tiefgang her, der Charaktere, die dargestellt werden, da merkt man, und das finde ich eben etwas bemerkenswert an dieser Sendung, an dieser Serie, die unmittelbare Wucht dieser Botschaft, die Jesus unter die Menschen gebracht hat, die eigentlich uralt ist, biblisch fundiert ist, aber sie eben ins neue Gewand brachte und den Armen, den Einfachen eben darlegte. Und dann, du bist geliebt, sei barmherzig, geh nicht auf Rache aus, du bist getragen, es gibt einen Sinn in deinem Leben. Und wenn du noch so tief gebeugt bist, der Vater kennt dich und dieses Leben mündet in ein anderes Leben. Ich gehe zum Vater, es gibt viele Wohnungen für euch. Das sind eine Botschaft, die in dieser Radikalität und in dieser geballten Ladung eben lange nicht gehört wurde. Und das ist natürlich, anders können wir uns das gar nicht erklären, in den ersten Jahrzehnten nach Auferstehung des Herrn nur so zu erklären, dass die Bewegung an Dynamik aufnahm, dass aus einer verschreckten Jüngerschar, wo ja außer dem Paulus, der später dazu kam, keiner in irgendeiner Weise gebildet war, dass aus einer verschreckten Jüngerschar eine solche Bewegung wurde, die sich wirklich also tsunamimäßig ausbreitete und Rollen übernahm und Funktionen übernahm im damaligen Römischen Reich, die sich hätte keiner vorstellen können. Also das hat ja, natürlich ist ja die göttliche Hilfe dabei, aber eben, weil diese Worte zutiefst die Sehnsucht des Menschen treffen, und das merke ich, um die Brücke zu schlagen zu den Jugendlichen oder jungen Menschen, die jetzt gerade kommen, diese Brücke zu der Sehnsucht nach Sinn, ich kann möglicherweise an den groben Gegebenheiten meines Lebens nicht ändern. Damals, wenn ich als Sklave im Römischen Reich war, dann war ich das und blieb das in der Regel. Wenn ich heute mit bestimmten Begabungen geboren werde, dann habe ich die oder habe ich sie eben nicht. Wenn ich in diesen Konstellationen geboren werde, hineingestellt werde, dann kann ich da relativ wenig dran ändern, Ausnahmen abgesehen. Aber das macht nicht mein Menschsein aus. Und es gibt noch viel mehr, und mein Menschsein ist genauso wertig wie das des Papstes oder wie das des englischen Königs. Da unterscheidet uns nichts davon. Das zu hören, das zu spüren, ich bin wertvoll. Ich bin keine Ameise in einer Masse von 7 Milliarden. Ich bin eine wertvolle Person. Das muss mir gesagt werden. Und das ist diese Botschaft.
Aber ich muss noch mal fragen, wäre dann Rebellion in diesem Kontext das richtige Wort, was ich gewählt habe? Also, dass man damals eben mit dieser Botschaft gesagt hat, dass wir sehen jeden gar nicht als möglicherweise als da bin ich auch zu wenig im Thema drin, also nicht als Abwanderung jetzt vom Alten Testament, ich weiß, da sind Sie Experte, aber dass man eben das meinte ich so mit diesen, was Sie daran auch fasziniert, also dass Sie sagen, okay, das ist so diese, weil das ist, finde ich, das kann ich dann noch besser nachvollziehen, als wenn ich sage, ja, wir haben hier diese Kirche und dann ist da nochmal hier so und dann gehe ich da hin und dann lasse ich mich da hier vereidigen und dann mache ich hier mein Theologiestudium und dann bin ich hier super. Und dann bin ich, und ist ja ein Unterschied, als wenn ich mich wirklich getragen fühle oder angesprochen fühle von etwas, was damals möglicherweise als etwas ja Bahnbrechendes existiert hat und in die Welt kam. So.
Es kam bahnbrechend in die Welt. Und zwar, weil es die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Religion religiere. Ich mache mich wieder fest in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist oder in meinem Leben, das seinen Halt verloren hat. Religiere, da kommt das Wort ja her. Ich mache mich wieder fest. Ich komme aus einem guten Ursprung von der Schöpfung in Gott, aber ich verliere, das ist dann theologisch das Wort Erbsünde, ich verliere diesen Halt, gesellschaftlich oder als Einzelner, und mache mich bewusst wieder daran fest. Das ist eine Entscheidung, die ich als Erwachsener in der Regel treffe. Und das ist dann eine Entscheidung zu einem Lebensstil, der sich dann eben bis in die kleinsten Verästelungen meines Lebens auszeichnet. Wie ich mit anderen umgehe, wie ich spreche, wie ich meine Freizeit gestalte, was ich lese, wie ich mich kleide, wie ich mit Geld umgehe. Da ist kein Bereich davon ausgenommen, wenn ich mich zu dieser Lebensform entschieden habe. Und deshalb, ich bin nicht Mitglied einer Organisation, das bin ich für Außenstehende, aber von meinem selbstverständlich möchte ich Freund Jesu Christi sein, möchte ich einer seiner Jünger sein. Und möchte ich, dass das mein Handeln prägt, und das wäre mein größtes Geschenk, auch die äußere Wahrnehmung meiner Person, wenn auf meinem Grabstein irgendwann steht, das war ein Jünger Jesu oder ein Freund Jesu, das wäre das größte Geschenk, was mir passieren kann, so wahrgenommen zu werden.
Weißt du, das, was Sie eben sagten, wäre das Gegenteil eben auch, also den Halt möglicherweise verloren zu haben, den Halt zu verlieren in unserer eigenen Existenz, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, auf, sagen wir mal, rationale Weise, sagen, okay, wir sind hier auf diesem Gesteinsbrocken, fliegen durch ein riesiges, schwarzes Nichts, dann, wenn wir das, wir können das natürlich irgendwann nicht mehr weiterdenken, aber irgendwie werden wir ja auch so ein bisschen verrückt, wenn wir weiterdenken wollen, weil wir das ja nicht verstehen. Wir verstehen ja nicht unsere Existenz. Dadurch verlieren wir natürlich auch ein wenig den Halt, weil da gibt es ja nichts, an dem wir uns festhalten können, da draußen sozusagen. Und das ist ja die Frage dann, was es mit uns macht am Ende. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich war einmal in einer angeheirateten Familie, die sehr atheistisch war und die gesagt haben, naja, wenn du tot bist, bist du halt tot, dann ist halt dunkel. Und die haben sich sehr intelligent empfunden, aber irgendwie war da auch eine gewisse Leere, die halt mit dieser Einstellung daherkam, hatte ich das Gefühl. Also wenn man an gar nichts mehr glaubt, das vermiest einem auch ein bisschen den Tag, ja, habe ich das Gefühl. Ja, so. Also von daher ist natürlich die Struktur, an was ich glaube, oder das Modell, an was ich glaube, das ist ja meine freie Wahl, aber nichtsdestotrotz ist das möglicherweise auch dieser fehlende Halt, dass wenn ich sage, ich mache mich frei von allem, dass ich aber irgendwann quasi wegfliege, weil ich eigentlich gar nichts mehr habe?
Ja, es ist. Ich mache es dann immer ganz gerne konkret, weil von der Theorie her gibt es natürlich alle möglichen Ansichten und Einstellungen zur Welt. Möchte mal so sagen, auch der eingefleischteste Atheist wird irgendwann auf seinem Kranken- und Sterbebett liegen. Und da sieht dann manches anders aus, wenn es denn eben tatsächlich zum Abschied geht oder wenn ein Atheist dann einen geliebten Menschen verloren hat, ob er dann wirklich den Gedanken zulassen kann, weg, von jetzt auf gleich, weg und und nie mehr und weg. Ich möchte es konkret machen. Ich habe ja mit meinem, meinem Beruf, meiner Berufung, hat natürlich von der Wiege bis zur Bahre zu tun. Und jetzt reden wir mal über die Bahre. Vor wenigen Tagen war ich auf einem Kongress in Altötting, wo der dortige Bischof Stefan Oster ein, zwei Beispiele erzählte, die ich so, also dupliziert nicht erlebt habe, aber in der Art und Weise natürlich schon. Wenn ich zum Sterben mich erinnere, zum Sterben komme, zu einem Ehepaar, wo einer von beiden eben jetzt stirbt, die wirklich tief, tief gläubig sind, und dann erlebe, wie sehr der Glaube Halt gibt und dann nicht darüber gesprochen wird, ach Hans, das wird schon wieder und halt halt durch für mich. Also diese ganzen Sätze braucht man nicht mehr, weil es deutlich ist, da geht es jetzt zum Sterben. Aber eine in allem eine tiefe Dankbarkeit, danke für das gemeinsame Leben und wir wissen, wo es hingeht. Du gehst voran, du wirst abgeholt, auch das zu erleben bei Sterbenden. Die werden abgeholt, die dämmern nicht einfach nur weg. Und wenn dann das im Glauben getragen wird, sei es des Sterbenden, sei es auch der Menschen drumherum, ist das etwas völlig anderes in aller Trauer, die natürlich dazugehört. Da endet jetzt etwas sehr Wertvolles in meinem Leben. Es endet, aber es kommt dir noch was. Da kommt da noch was. Sowohl für den Sterbenden als auch für mich. Und dann kann ich das in einer ganz anderen Weise ertragen und tragen, wenn ich, das andere Beispiel von Stefan Oster, aber das kenne ich nun auch sehr gut, da kommen sie zu sehr alten Menschen nach Hause, zum Kommunionbesuch, zum wie auch immer. Und da geht es dann auch Richtung Sterben oder die sind beide sehr hinfällig. Da kommen sie dann rein, der Pfarrer kommt und da läuft der Fernseher, der wird auch nicht ausgeschaltet, während sie dann da sitzen. Da wird halt über alles Mögliche und naja, solange es halt noch geht. Und da ist so eine bleierne Hoffnungslosigkeit, die mit den Händen zu greifen ist. Mhm. Wo ich dann selber auch kein Trostwort reinsprechen kann, weil, also das tue ich dann natürlich schon, aber das bleibt nicht kleben. Mhm. Da ist nie etwas praktiziert, da ist nie etwas trainiert worden. Man braucht auch so einen Gebetsmuskel, der natürlich trainiert wird, der dann in solchen Situationen auch hilft. Da ist nichts, da ist ein, ja, jetzt geht's langsam vorbei. Und was bleibt, was, wer weiß nicht, ist nicht. Vor einer gewissen Zeit eine Frau, die, ja, sie waren ursprünglich mal katholisch, aber das hat sich irgendwo so ausgetropft, ja, der Glaube, der ist so versandet und nach fast 60 Jahren Ehe ist der Mann verstorben, ich denke mit um die 90 kann man jetzt nicht sagen plötzlich verstorben, sondern irgendwann noch erwartbar und ich fragte die Frau, sag mal, wo ist ihr Mann jetzt? Hm. Und ich blickte in Augen von einem völligen Nichts. Der ist weg, der ist einfach nur weg. Und diese Trauer empfinde ich als bodenlos. Also da macht es sich für mich fest, im konkreten Leben. Von der Theorie her, Atheist, Theist oder wie auch immer, im konkreten Leben gibst du die Hand, bist du bereit zur Vergebung, bist du jemand, der Barmherzigkeit lebt, bist du jemand, der im Vertrauen lebt, dass es da noch etwas gibt, das macht sich bemerkbar.
Jetzt sagten Sie ja auch eben, also so ein bisschen da die Wurzeln zum Katholizismus sozusagen verloren. Ich habe Ihnen ja auch am Anfang gesagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten vor 23 Jahren, glaube ich, oder so. Bin aber trotzdem katholisch getauft. Ist das dann, muss ich der Kirche angehören, um ein Christ zu sein?
Also ich möchte mal so sagen, einmal katholisch, immer katholisch, wie das bei uns heißt.
Mitgehangen, mitgefangen, ja.
Genau, also vom Sakramentalen, also von dem her und vom Geistlichen her, wer getauft wird, wird ja in das Mysterium Christi hineingelegt. Sie wurden mit Wasser getauft, sie wurden mit dem heiligen Chrisam gesalbt. Das kriegen sie nicht weg. Also sie bleiben gesalbter, sie bleiben Glied der Kirche. In Deutschland und in Österreich kann man aus der Kirche austreten. Das ist sonst nicht möglich. Also theologisch ist das nicht möglich. Auf der soziologischen Ebene ja, aber theologisch ist das nicht möglich. Sie gehören dazu. Sie haben ihren Platz da drin. Ob sie den irgendwann wieder einnehmen, das wird die Zeit zeigen. Und ob sie sozusagen ein sogenannter anonymer Christ sind, wie es der Theologe Karl Rahner mal in den 60er, 70er Jahren formuliert hat, das wird sich zeigen. Aber sie gehören dadurch, dass Christus zu ihnen Ja gesagt hat, in der Taufe gehören sie dazu.
Aber ich meinte das natürlich nicht nur auf mich bezogen, obwohl ich natürlich immer auch gerne über mich spreche, aber ich meinte das auch generell für alle Menschen, ich meinte damit ja auch das Wertesystem, glaube ich, des Christentums. Ist das gleichzeitig das Wertesystem der Kirche?
Also das Wertesystem des Christentums, so wie wir es als Kirche verstehen, ist selbstverständlich unser Wertesystem. Also sonst wären wir nicht seine Kirche, wie wir uns selber verstehen.
Ja, natürlich, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen doof gefragt von mir, aber ich meine in dem Sinne eben die christlichen Werte, wir hatten es ja schon mal in unserem Gespräch davon, so dass ich sage, also auch die Verwurzelung in unserer Gesellschaft, wenn wir als Gesellschaft Kirche ablehnen, aber eigentlich geprägt sind von dem Christentum, das meinte ich ja so, also dass man dann im Umkehrschluss sagt, wir vertreten christliche Werte, sind aber möglicherweise keine Anhänger der Kirche. Das ist ja so ein bisschen, ist dann im Grunde in Ihrem Sinne ja ein Widerspruch, gell?
Ich verstehe natürlich die Argumentation, habe dann unzählige Gespräche, was das angeht, natürlich schon geführt. Letztlich auf lange Sicht trägt sich das natürlich nicht, ne? Also auch wir als Demokratie leben ja von Voraussetzungen, die wir nicht selber geschaffen haben. Und wenn ich nicht selber immer wieder daran erinnert werde, das ist ja der, warum ich Gottesdienste nicht nur feiere, sondern auch Gottesdienste besuche, ich werde immer wieder neu daran erinnert. Sonst eben wie bei der eben zitierten Witwe, tropft das einfach aus, versandet. Und ich bin dann irgendwann mal christlich geprägt, aber irgendwann weiß ich gar nicht mehr, was mich genau geprägt hat. Und das wird dann ausgezogen wie ein altes Kleid. Also das ist ja nicht etwas Statisches, das einfach wie als Korsett auf den Leib geschweißt wurde. Das wird sich verlieren mit all den Konsequenzen. Und die Konsequenzen haben wir ja. Denken Sie an den Lebensschutz ganz am Anfang. Denken Sie an Lebensschutz am Ende. Das ist die beiden Seiten einer Medaille. Wie wir mit Menschen mit Behinderung umgehen, wie wir überhaupt mit Schwachen umgehen. Das zeigt sich ja genau darin, wie wir immer mehr uns als Gesellschaft von dem verabschieden, was Christentum will. Es wird... Sie sprachen vorhin von den narzisstischen Eltern. Also diese narzisstische Lebenshaltung, ich bin der Mittelpunkt der Welt, das bin ich nicht. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, das weiß ich als Christ. Ich bin es nicht. Ich bin Teil des Ganzen. Ich tue das immer wieder mal gerne in Gesprächen mit einem Mosaik vergleichen. Mosaik, da muss ich eben weiter weggehen, um das zu sehen. Wenn ich zu nah dran bin, dann sehe ich nur einzelne Steinchen, vielleicht nur ein schwarzes und denke, ach, das ist mein Leben schlecht. Und dann gehe ich eben ein paar Schritte zurück und dann ist dieser schwarze Stein eben genau die Pupille des Auges in diesem wunderbaren Gesicht. Und das sind wir in einem wunderbaren großen Bild, das sich erst am Ende von allem offenbaren wird. Bin ich ein Steinchen? Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
Ja, und was ich natürlich auch als sehr wichtig empfinde, ist, ich meine, also beziehungsweise was ich auch mit diesem vorhin mit dem Thema oder mit dem angesprochenen Thema Narzissmus beziehungsweise mit dem Ausbreiten der eigenen Geschichte, so kam ich ja eben drauf, also dass ich natürlich analysiere, vielleicht auch überanalysiere, vielleicht auch, und das ist manchmal so ein Trend, den ich glaube zu beobachten, dass natürlich zum Beispiel beim Thema Narzissmus sehr schnell sage, der alle, also im Grunde, der, sobald einer einen Fehler in meinen Augen macht, na, ist das ein Narzisst. Und ich, weil ich möglicherweise auch versuche, halte ich auch für eine Art Trend, eine Art eigenen Perfektionismus zu erreichen, dadurch, dass ich das mache, so bin und so weiter und so fort. Aber dann wiederum vielleicht die Demut verliere. Das Wort war mir jetzt nochmal wichtig hier einzubringen, weil ich das Demut auch als was Positives empfinde, also zu sagen, ich bin, stelle mich auch in den Dienst von etwas. Das kann bedeuten, ein Gott, eine Gesellschaft, eine Tochter im Übrigen auch in meinem persönlichen als Vater. Aber so, um eine Demut zu haben, um nicht zu sagen, ich bin der Maßstab aller Dinge. Ja. Ja. Und aus meinem Maßstab heraus urteile ich, wie die Dinge um mich herum sind. Ich glaube, das ist etwas, was manche Menschen manchmal zu oft tun.
Sie haben manche Begriffe verwendet, wie auch die Demut, die ja zutiefst christlich geprägte Worte sind. Hm. Demut, nennen wir das mal im Deutschen, der Mut zum Dienen. Ja, wieso soll ich denn überhaupt dienen? Ich bin doch ein Herrenmensch. Ich bin doch so, ja? Nein, der Mut zum Dienst. Und dass ich, es geht hier nicht um Sklavenmentalität. Was soll das? Der Mut zum Dienen, weil das, was ich brauche, bekomme ich. Und dann sage ich, wir Christen sind eigentlich darauf gepolt, perfekt zu sein. Aber Vorsicht mit dem Wort perfekt. Dort, wo das im Evangelium vorkommt und wie wir es im Deutschen übersetzen, ihr sollt perfekt oder vollkommen sein, benutzt die Originalsprache des Evangeliums, das Griechische, das Wort Teleion. Und Teleion heißt ganz der sein, der ich bin. Mhm. Also ich bin Mensch, ich soll ganz der sein, der ich bin. Gott ist der, der er ist Gott, er kann nichts anderes sein. Und ich soll eben genau das sein. Ich soll Mensch sein mit meinen Begrenzungen, mit meinen Stärken und die eben zu perfektionieren, in die Vollkommenheit zu bringen. Und da haben wir in unserer Kirche die Heiligen, von denen wir ja sagen, so unterschiedlich die alle sind, sie kennen, haben keine zwei Heiligen, die identisch sind, so unterschiedlich die sind, in ihrem Alter, in ihrer Wirkungsweise, so verwirklichen sie das einmalige Menschsein, das ihnen gegeben ist. Und dann bin ich das Original, das Gott gewollt hat. Also wir werden ja alle als Originale im christlichen Sinne geboren, aber viele von uns sterben als Kopien irgendwelcher Menschen, die wir meinen, die sind toll. Nein, ich soll original bleiben und immer wer werden. Das finde ich unglaublich spannend. In dem Sinne ist mein Leben ein Abenteuer. Weil so einen wie mich, zum Guten und zum Schlechten, gab es nie und wird es auch nie mehr geben.
Jetzt haben wir natürlich auch über Halt gesprochen, über das Thema, also den Halt finden oder in einer Zeit, in der es vielleicht keinen gibt, dann eben sich wieder zu alten Werten bekennen. Und das ist vielleicht ja auch möglicherweise, was in unserer heutigen Zeit stattfindet. Viele Menschen, denen ich begegne, sagen, wir leben in sehr schlimmen Zeiten. So, es passieren sehr viele schlimme Dinge. Ich versuche dann immer zu überlegen, ob das nicht vielleicht, als ich ein Kind war, in den 80ern auch so war. Nur ich habe es nicht so mitgekriegt, weil ich halt ein Kind war. Also das so. Da gab es ja auch sehr viele Bedrohungen von außen. Aber das war mir schnurzpiep egal. Und das ist ja möglicherweise eben in solchen Zeiten, und das meine ich jetzt nicht nur durch Bedrohung, sondern ich meine natürlich auch Halt finden in einer Zeit, in der ich vielleicht auch gar nicht mehr genau weiß, wer ich eigentlich bin. Dann gibt es die sehr, sagen wir mal, die sehr, haben uns die ganze Zeit in einer sehr liberalen, sehr linken Zeit vielleicht auch aufgehalten. Jetzt kommt man auch, dann gibt es diese eher konservative, fast schon da, wer würde ich fast von Bedrohung sprechen, von eher einer, vielleicht einem rechten Gedankengut oder ein konservatives Gedankengut. Und junge Leute sind ja vielleicht nicht so parteiisch in dem Sinne und fühlen sich dadurch irgendwie so im luftleeren Raum und suchen, glaube ich, möglicherweise dann doch eben nach Werten oder nach Tradition eben. Ja.
Wie Sie anfingen, sind wir in einer so bedrohten Welt. Wir dürfen nicht vergessen, durch das Internet und die ständige Erreichbarkeit, durch den ständigen Blick aufs Smartphone und unsere Informationen bekommen wir Ununterbrochen als Dauerbeschallung, wer gerade wieder wo eine Drohne abgeschossen hat, wer erschossen wurde, wo... Es gab noch zu einer Zeit, als ich Jugendlicher war, soweit ich weiß, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die Bestimmung, so und so viel Prozent, 10 oder 20% der Nachrichten mussten positiv sein. Das gibt es ja nicht mehr. Ich könnte vom heutigen Tag in der Tagesschau berichten, wo nur gute Nachrichten kommen. Wäre möglich. Wo was geglückt ist, wo Verhandlungen gut gelaufen sind, wo Menschen was Gutes erreicht haben, etc. Ich könnte es, wenn ich wollte. Aber nein, wir werden Dauerbescheid. Denken Sie an die Corona-Krise. Es war nicht mehr ertragbar, jeden Tag, jeden Abend sind so viele 10.000 gestorben. Ist ja entsetzlich. Und das geben wir uns selber. Dazu kommt, da gibt es ja nun genug Studien dafür, wenn Sie, ich habe es bei meinem Handy seit langem schon abgestellt und ich habe auch 2 Mails, eine dienstliche und eine private, und die dienstliche geht eben ab Freitagnachmittag bis zum Dienstagmorgen nicht an mich ran. Das ist so, ich muss ja auch überleben. Dann gibt es ja Menschen, die sich ständig erreichbar sind, auch durch diese Pings an ihrem Telefon, und man hat herausgefunden, dass diese ständige Ping oder eine SMS Ping, Sie kennen diese Menschen auch, mit denen Sie in irgendwelchen Sitzungen so sind oder im Restaurant, klar, und dann bing, also wer ist denn gerade wichtig? Bing, ständig werden die abgelenkt durch irgendwelche blöden Leute, durch Leute, die nicht am Tisch sitzen, die aber plötzlich da reinkommen. Ja. Man hat herausgefunden, dass auch wenn ich in der Freizeit bin, ich relax, ich lese gerne abends, wenn ich für mich alleine bin, wenn ich es zuließe, diese Ping ständig zu hören, oder wenn ich spazieren gehe im Wald oder am Rhein hier in Eltville, dass das das gleiche Muster ist, wenn, also wir haben ja noch die alten Neandertaler-Instinkte in uns, ist dieser Ping gleichbedeutend damit, dass eine Bedrohung wahrgenommen wird. Unser System antwortet innerlich auf, da ist eine Bedrohung, da muss ich reagieren. Und diese ständige Dauerbedrohung, die letztlich unserem Körper und der Psyche signalisiert wird, die macht was mit uns Menschen. Und wenn Sie mal einem kontemplativen Menschen begegnen, von denen es gerade im Christentum eine ganze Reihe gibt, man muss nicht nur in Klöster gehen dafür, dann werden Sie den Unterschied feststellen, ob jemand, wir sagen, in sich ruht und eine innere Gelassenheit ausstrahlt, die ihren Effekt darin hat, dass er oder sie eben genau das nicht tut, ständig von außen her beeinflussbar ist. Das trägt viel zu unserem Wohlgefühl bei. Wir hören nichts mehr Positives und wir sind ständig mit Nachrichten überreizt. Das lässt uns immer mehr krank werden.
Und das ist dann möglicherweise auch vielleicht der Grund, warum junge Leute sagen, wir gucken mal, was so in der Kirche läuft. Also, dass sie sagen.
Die Kirche, also es gibt da sehr unterschiedliche Gruppen und Gemeinden in der Kirche, aber gerade die Kirchen, wenn man sagt, ich möchte jetzt sagen, nicht konservativ oder wie auch immer, ich möchte mal sagen, wertorientiert oder originalorientiert. Die haben tatsächlich wieder Zulauf, weil man dort merkt, dort werden stabile Werte vermittelt, die auch was kosten, die nicht volatil sind, die heute mal so und morgen anders, sondern die auch von dir verlangen, jetzt nimm dich mal an die Kandare, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt verlang auch mal etwas von dir. Das müssen junge Menschen oft erst wieder lernen.
Ja, ich finde das ja sehr interessant, auch eben mit diesen, wenn diese Zeit, also je nachdem, wie die Zeiten sind, ich will gar nicht sagen, es ist so eine Auf- und Abbewegung, aber es ist trotzdem etwas, und da ist eben so irgendwas, was wir ja trotzdem immer suchen und brauchen, und dann kommt das dann immer von außen, dass wir sagen, ja, das ist doch eigentlich Glaube und Christentum und das ist doch alles veraltet und wir müssen eher wissenschaftlich rational, aber dann werden die Zeiten wieder so und so und dann sagen wir, ach nee, doch nicht. Also dann kommen wieder Generationen, die sagen, nee, ja, wir wollen aber was ganz anderes und so. Und das kann natürlich auch teilweise Angst machen. Also und zwar Angst machen dementsprechend, weil man ja möglicherweise in einer Gesellschaft, die zu religiös geprägt ist, sich nach zu religiösen Werten eben richtet, dann, wenn dann eben nicht diese Trennung ist von Gott und Staat, dass dadurch auch eine gewisse Problematik herrschen kann, in dem Sinne, ja, sehen wir vielleicht auch in anderen Ländern. Und also das ist ein sehr komplexes Ding im Grunde, in dem wir uns befinden. Aber es ist nun nicht etwas, wo ich sagen würde als Fazit, dass es ausläuft. Also dass die Kirche, der Glaube, das Christentum, dass es etwas ist, was eine Haltbarkeit hat. Das glaube ich gar nicht. Sondern ich würde sagen, es ist wahrscheinlich etwas, was immer uns begleiten wird auf dieser Welt.
Also weltkirchlich gesehen hat Kirche ja Zulauf und wächst. Jetzt Westeuropa ist da gerade etwas weniger mit Wachstum versehen, aber wir sind auf einem Wandel, der seit 2000 Jahren läuft. Da wird es Höhen und Tiefen geben. Wir haben kirchenpolitisch Zeiten gehabt, auch in unserem Land, die waren katastrophal, die waren gruseligst. Da sind wir heute in wunderbaren Zeiten. Das war verheerend, die Situation der Menschen, was Glaubenswissen angeht. Das hat sich im 19. Jahrhundert wieder völlig stabilisiert. Da ging von Deutschland eine Welle der Missionierung in die ganze Welt aus. Jetzt haben wir halt wieder was anderes. Jetzt kommen ausländische Christen zu uns und helfen uns, den Glauben wieder neu zu leben. Das ist Leben. Das ist ein Auf und Ab. Und das ist eben das, dass wir von dieser spießigen Vorstellung weggehen müssen. Jetzt haben wir einen Status erreicht und der bleibt ja immer so. Nein, Leben ist lebendig. Wir haben es auch in den Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und nach dem Sommer kommt der Herbst und dann kommt der Winter und dann denkt man, das ist alles kaputt und dann kommt der Frühling. Das macht uns doch das Leben rund um uns hervor. Und wir sind ein lebendiger Organismus, die Kirche. Und dann wird das da auch sein.
Ich muss hier nochmal abschließend fragen, weil Sie das eben sagten, auch mit sagen wir mal, auch Christen aus anderen Ländern, aber eben auch Migrationsströmen, die seit vielen Jahren hier passieren und damit ja auch andere Glaubensrichtungen. Hat sich für ihr eigenes Empfinden dadurch irgendetwas verändert? Also zum Beispiel, dass der Islam hier präsenter geworden ist und so weiter. Ist da irgendetwas, wo Sie sagen, empfinde ich anders als vor 25 Jahren?
Jetzt ist es so, dass ich seit etwas über 18 Jahren im Rheingau sitze, der doch, was die Großstadt Frankfurt in der Nachbarschaft angeht, auch etwas beschaulicher ist. Und daher auch die Migrationsströme, was das angeht, nicht wirklich so sichtbar ist. In Frankfurt sieht das ganz anders aus. Ne? Da ist man im Dialog der Religionen, da muss man auch sich auch absetzen, denke ich, hin und wieder von dem einen oder anderen. Das erlebe ich hier nicht. Hier ist eher eine Müdigkeit und ein wachsendes Desinteresse in großen Teilen. Aber eben gerade bei den Jungen geschieht da auch wieder Neues. Und da möglicherweise sind auch der Islam oder das Judentum, das ja dadurch durch Israel ständig auch Gott sei Dank im Bewusstsein ist, auch mal wieder ein Denkanstoß. Das sind ja in manchem auch Glaubenskriege. Und was bedeutet da Religion? Was macht das aus? Und dieses Hinterfragen der eigenen Grundwerte, das empfinde ich gerade als sehr spannend im Blick auf die Jugend, die sich diese Frage wieder neu stellt.
Naja, ich denke mal auch so die Jugend, die natürlich auch ganz anders durchmischt ist als jetzt bei mir, in meiner Jugend zum Beispiel, und das eben auch, also in der Glaubensrichtung ja auch, dass junge Leute, die, also sagen wir mal, die christlich geprägt sind, kommen mit anderen Jugendlichen zusammen, die vom Islam total geprägt sind. Ja. Und das finde ich ja eigentlich das Spannende, und da ist die Frage, wie geht das denn aus? Also ist das dann eine friedliche Koexistenz? Wer übernimmt die Vorherrschaft sozusagen? Ja? Also so, wie wird das in den nächsten 100 Jahren werden? Das finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Weil es gibt ja, sehen Sie, damit meine ich, und da will ich gar nicht auf so Bildzeitungsniveau kommen, aber diese, wenn man sagt, Islamisierung des Abendlandes, also dann gibt es Leute, die natürlich da vor sowas ja auch Angst haben. Ja, und sagen, das ist etwas, das gehört eigentlich nicht zu uns und so weiter. Und Das finde ich eine ganz spannende Sache, weil Gesellschaft sich ja auch, ist ja auch ein lebender Organismus, verändert sich. Vieles, was für mich, ich hatte, glaube ich, einen Schulkameraden, der kam aus Marokko und dass wir waren so, oh mein Gott, wo ist denn Marokko? Und für meine Tochter ist das eine ganz andere Art und Weise. Also für die ist das alles ganz normal. Das ist überhaupt, die stellt das gar nicht so in Frage wie vielleicht ältere Generationen, ne?
Ich möchte auch da unterscheiden zwischen, also wir kennen ja den Begriff Taufscheinchrist. Ich bin getauft, aber es geht mir, verzeihen Sie, am Arsch vorbei. Mhm. Es bedeutet mir nichts. Und genauso gibt es eben Muslime, die, bin da zwar so groß, aber ist nichts. So.
Klar, naja.
Mir ist sowohl das eine als auch das andere nicht lieb, ja. Mhm. Also im Grunde genommen nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja? Also du bist zum Namen nach, aber eigentlich bist es nicht. Ja? So. Für mich ist die Frage, ein überzeugt gelebter Islam ist der mit unseren christlich fundierten Werten kompatibel? Mhm. Die Antwort ist der Islam uns bisher immer noch schuldig geblieben. Ich finde es bemerkenswert, dass gerade bei den Migrationsströmen überzeugte Muslime lieber in unsere überfüllten Baracken gehen, als in so manch andere muslimische reiche Länder. Saudi-Arabien, Kuwait oder in die Türkei oder wie auch immer. Nee, die kommen alle in die westlich geprägten und christlich geprägten Länder. Warum eigentlich? Also ich möchte mal so sagen, wenn ich überzeugter Christ bin und möchte, muss aus irgendeiner Weise weg, ich würde mir erst einmal, weil ich überzeugter Christ bin, ein christliches Land aussuchen, wo ich mein Wertefundament leben kann, auch wenn ich eine neue Sprache gegeben was lernen muss, aber um mich zu Hause zu fühlen. Und das tue ich tatsächlich. Also wenn ich in Ferien fahre, unterschiedlichste Länder, ist es ein Unterschied, ob das Land muslimisch oder christlich ist. Vom Grundgepräge ist ein großer Unterschied. Und ich frage mich, warum gehen die eher zu uns als nach dort? Und ja, da möchte man Fragezeichen machen. Aha, ist dann doch möglicherweise die Freiheit, die ein christlich geprägtes Land bietet und vor allem auch die Menschenwürde, die wir bieten, ist das doch einen Unterschied, den ihr in euren muslimisch geprägten Ländern nicht findet?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Gedankensatz und wir stehen dann eben vor der Herausforderung, dass, was heißt wir, aber die Gesellschaft an sich, dass man nicht unbedingt eine homogene Gesellschaft eben prägt, aber dass man doch irgendwie zusammenkommt. Also wenn ich mir dann so Städte anschaue, die haben dann halt auch ihre Viertel. Jetzt gibt's, also sie haben ihre Viertel, da gibt es einfach, es gibt arabische Viertel und so. Und dann sagen andere Leute, ja, das ist in Amerika doch auch so. Da gibt es doch auch Chinatown und so weiter. Dann denke ich, ja, schon, aber das ist vielleicht auch nicht vergleichbar, weil Amerika ist auch eigentlich relativ jung und so.
Ist nicht vergleichbar. Sobald dort die Nationalhymne erklingt, legen alle ihre Hände aufs Herz und singen mit.
Ja.
Und genau. dann sie sind Amerikaner in der Regel. Ausnahmen gibt es natürlich. Für uns, für mich als Deutschland geprägt, ich habe einen deutschen Pass und all das, natürlich fühle ich mich deutsch, selbstverständlich. Und als solcher ist mir als deutscher Staatsbürger die FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wichtig. Und das wäre für mich etwas, da muss jeder, der hier hinein will, Hand drauflegen, ich schwöre, dass ich sie achte. Das ist unser gemeinsamer Nenner, das ist unsere Flagge, die FDGO. Und da gibt es für mich kein Pardon. Und wenn da auch kein wokes Geschwafel, na, man muss auch, nein, gerade als Christ. Die FDGO ist ein Ausfluss christlicher Grundüberzeugungen. Die ist ein Ausfluss derjenigen, die nach dem Krieg als Christen hier das Land neu aufgebaut haben. Das ist nicht abgehoben vom Christentum. Und deswegen sage ich, das ist unsere Wertebasis. Und da müssen wir uns als kleinster gemeinsamer Nenner darauf verständigen können. Dann ist ein Zusammenleben in unterschiedlichster Weise selbstverständlich möglich. Aber das muss gewährleistet sein.
Hm. Ja, ja, und ich denke schon, also das, was Sie sagen, eben auch so, man der kleinste gemeinsame Nenner, sich auf etwas einigen. Und das ist der einzige Weg, um, glaube ich, eine sehr schöne, gute Gesellschaft zu bilden.
Ja. Ein Miteinander.
Ja. Ein Miteinander, ja, genau. Ein
genau.
Miteinander.
Genau. Ja.
Ja, ich fand das Gespräch heute mit Ihnen ganz, ganz, also sehr bereichernd. Ich fand es ganz toll, mit Ihnen zu sprechen.
Dankeschön.
Ich finde, Sie sind eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Kennen Sie eigentlich, oder haben Sie schon mal der Name der Rose auch auf Eberbach geschaut? Das läuft doch da einmal im Jahr, oder?
Natürlich.
Natürlich. Sind Sie filmaffin? Darf ich Sie fragen, sind Sie filmaffin?
Ich bin durchaus filmaffin. Fragen Sie mich jetzt ja nicht nach Regisseuren und sowas, aber bin ich sehr. Ja, ja. Liebe es auch, ins Kino zu gehen. Und ja, klar, und wenn man natürlich am Ort des Entstehens, der Name der Rose, das sehen darf. Und weil ich auch Freund des Klosters Eberbach bin und dann dazu noch einen guten Riesling trinke, dann ist das natürlich toll.
Der ist super. Das finde ich ganz toll. Also ich finde vor allem die... mag gerne Eberbach auch als einfach, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Art, ich weiß nicht, ob der Film was damit zu tun hat, aber den hatte ich damals gar nicht, war schon lange her, als ich ihn gesehen hatte, als ich dann das erste Mal wirklich da war. Es ist schon so ein sehr stiller, ich will nicht sagen mystischer Ort, aber irgendwie ein Ort, der mich immer bereichert hat, wenn ich da war.
Das ist auch durchaus mystisch, ja. Und wenn Sie möchten, mit dem Vorstandsvorsitzenden Julius Wagner haben wir ein neues Format. Vielleicht haben Sie da auch noch unsere Werbung da gesehen, neues Format aus der Taufe gehoben. Eine Führung Geschichte und Religion, also die geschichtlichen Gründe und Ursprünge von Kloster Eberbach und eben die religiöse Sprache, die Symbolsprache des Klosters. Das versuchen wir in einer spannenden Führung miteinander zu verweben. Nächste Führung kann ich Sie nur einladen, dann sehen wir uns mal persönlich am Mittwoch, 15. Oktober um 17.30 Uhr. Das ist eine großartige Sache, wo dieses alte Gebäude vom Grund her mal wieder beleuchtet wird. Wenn ich hin und wieder mal Führer höre, die sagen von dem Weinkloster und dem, das ist ja alles richtig. Oder das ist dieser Sensor mit der Fischzucht. Es ist ja alles richtig. Aber was war denn der hinterliegende Grund, die Motivation, das Movens? War ja nicht, wir wollen Fisch essen oder wir wollen so viel Wein wie möglich produzieren. Das war nicht das Movens. Das Movens war, das kann man in der Heiligen Schrift entdecken und das ist total spannend, eine sichtbar gewordene Heilige Schrift dort zu entdecken. Also ich kann nur einladen.
Ja, sehr gerne. Ich werde direkt mal in meinen Terminkalender schauen und lege das aber auch hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz. Da kann man natürlich Sie persönlich treffen, auch mit Ihnen in den Dialog kommen. Ja,
selbstverständlich.
Denke ich. Ja, selbstverständlich. Genau. Ja, wunderbar. Dann verbleiben wir doch erstmal so. Ja, Herr Nantgischor, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute mein Gast waren.
Ich danke Ihnen für das Interesse.
Ja, es war ganz wunderbar. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie noch dran, ganz offiziell. Ja. Und dann bis zum nächsten, wahrscheinlich persönlichen Treffen.
Danke, Gottes Segen Ihnen und den Zuhörern. Alles Gute.
Ihnen auch. Vielen Dank. Dankeschön.